Wir sind ja in der Predigtreihe im Markus-Evangelium. Wir schauen uns an, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, wie Jesus gelebt hat, was Jesus gemacht hat. Und nicht so stark, was hat Jesus gesagt. Obwohl das auch gut ist, wenn man sich das anguckt und anschaut. Und es ist auch gut, wenn man das macht, was Jesus gesagt hat. Aber ich finde, wir lernen auch ziemlich viel davon, wenn wir uns angucken, wie hat Jesus gehandelt? Wie ist er mit Menschen umgegangen? Und ich lerne davon unheimlich viel. Ich habe bis jetzt sehr davon profitiert. Von den Predigtvorbereitungen, von den Predigten, die ich halten durfte und von den Gesprächen. Einige Dinge, die ich in den Predigten auch gelernt habe und gemacht habe, die habe ich zum Beispiel im Hauskreis erarbeitet. Im Felladin war ich im Hauskreis, der Tobi ist, wo ist der Tobi? Da, Tobi ist auch dabei, meine Tochter auch. Und dann haben wir mal einfach uns den Text genommen und haben uns den Text mal angeguckt und haben darüber diskutiert und geredet. Und das war total schön. Einfach das in so einer großen Runde zu machen, einfach mal so einen Text zu betrachten. Und heute sind wir in Markus 14, den Text kennt ihr auch. Machen wir das Bild rein. Genau, da geht es um diesen Text. Markus 14, 32 bis 41 oder 42. Und dass Jesus im Garten Gethsemane, wir sind ja steil Richtung Ostern unterwegs, am Freitag haben wir hier um 18 Uhr den Karfreitag-Gottesdienst, wo wir nochmal an den Tod von Jesus gedenken und sind jetzt, also heute ist Palmsonntag, heute kommt er eigentlich nach Jerusalem rein, er zieht ein als König und ein paar Tage später wird er von der Meute verurteilt und sie wollen, dass er gekreuzigt wird. Heute feiern sie noch und das ist jetzt am Donnerstagabend vor Karfreitag, wo Jesus im Garten Gethsemane ist, hat sein Abendmahl gefeiert mit seinen Jüngern. Und geht dann zum Gebet im Garten Gethsemane. Und ich finde, was wir in diesem Text jetzt entdecken, hoffentlich, ist etwas, was für uns unheimlich wichtig ist. Etwas ganz Tolles und interessante Sachen gibt es dort zu entdecken. Das wollen wir uns jetzt anschauen. Und zwar lese ich uns den Text aus Markus 14, 32 bis 42 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber, Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst? Wie konntest du nicht mal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen, der mich verrät, ist da. Ich bete mit uns. Herr, dieser Text ist ein Text, der mich immer sehr stark bewegt, weil ich dich dort sehr verletzlich sehe, sehr angegriffen, sehr betrübt und ich sehe einen Gott voller Angst, dass Gott Angst haben kann. Und ja, wie häufig habe ich Angst? Wie häufig stehe ich vor Herausforderungen in meinem Leben, ja, die mir große Sorgen machen, die mir wirklich Angst machen? Und wie oft stehen wir als Gemeinde, aber jeder Einzelne auch vor Herausforderungen, die Angst machen? Und es ist einfach ja, schön zu sehen, wie du damit umgehst, wie du mit den Gefühlen umgehst, wie du ja mit diesen Herausforderungen umgehst, was du damit machst und wie du ja auch den Jüngern hier begegnest, Herr. Und ich bitte dich einfach, lehre du uns, zeig du uns, was für uns dran ist. Öffne unsere Herzen und Ohren für dein Reden, Herr. Du weißt, wie jeder hier ist, du weißt, wie die Woche war, du weißt, wie die Woche wird, du weißt, welche Herausforderungen noch vor uns stehen. Und ich bitte dich einfach, dass du uns heute so begegnest, wie wir es brauchen. Amen. Ein Pastor hat gesagt, also ein Amerikaner natürlich, die sagen, ja, oder nicht natürlich, aber die lese ich halt ziemlich häufig. Aber ein Pastor hat gesagt, dass Jesus eine Predigtmaschine ist oder eine Lehrmaschine, dass er keine Situation oder keine Möglichkeit auslässt, seinen Jüngern irgendetwas zu lehren. Ja? Und auch diese Geschichte im Gethsemane soll uns was lehren, soll seinen Jüngern lehren, dient zur Ausbildung der Jünger und auch zu unserer Ausbildung. Das finde ich irgendwie toll, finde ich gut. Und selbst in diesen, in seiner richtigen, wo Jesus verletzt ist, wo Jesus ängstlich ist, wo er nicht dieser starke König, Herrscher Jesus ist, bringt er seinen Jüngern was bei. Und das finde ich so toll. Und das begeistert mich. Also Jesus hat ja viele Jünger gehabt. Es sind ja viele Leute Jesus hinterhergelaufen. Und von diesen vielen 70 plus Leuten hat Jesus sich 12 Jünger ausgesucht. Das war so sein enger Kreis. Und von diesen 12 Jüngern, die er sich ausgesucht hat, mit denen hat er auch Passamal gefeiert, die hat er nochmal ganz speziell gelehrt, da hat er auch mal die Gleichnisse erklärt, das ist auch ganz nett. Und von diesen 12 Jüngern hat er sich nochmal 3 rausgeholt und die hat er hier mitgenommen, Petrus, Johannes und Jakobus. Das waren so sein engster Freundeskreis und das Schöne ist, sie durften bei ganz vielen Erlebnissen halt dabei sein, wo Jesus auf dem Berg war, wo er verklärt wurde, wo er mit Mose und Elia geredet hatte, wo er im Leuchten war, das durften die alles mit ansehen. Und jetzt nimmt Jesus auch diese Jünger mit in den Garten Gethsemane. Die anderen Jünger müssen da liegen bleiben und er nimmt sie mit. Und die 3 Jünger werden Zeugen, das sehen die anderen jetzt nicht, aber diese 3 Jünger dürfen einen Blick in Jesus' Seele werfen quasi. Die dürfen diesen verletzlichen, diesen verwundeten Jesus sehen. Diesen niedergeschlagenen Jesus. Markus 14, 33 lesen wir, dass Jesus zu ihnen sagt, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Also Jesus ist ja hier der Leiter. Jesus ist eine Führungskraft hier, Jesus ist hier ein Idol. Jesus ist immer dieser Starke, der Vorbild. Und jetzt erleben sie Jesus mal ganz anders, ganz ängstlich, ganz verletzlich. Als ich bei der Bundeswehr war, da haben sie uns immer eingepläut, dass wir als Vorgesetzte immer die Kontenance wahren müssen. Wir durften keine Schwäche zeigen, weil wenn der Anführer in Panik gerät, wenn der Anführer Angst hat, was macht das mit der Moral der Truppe? Das ist schwierig, wenn der Chef Angst hat und die Leute denken, oh, jetzt hat er Panik oder jetzt kriegt das nicht hin. Dann wird es schwierig und für Jesus ist das jetzt hier in dieser Situation erstmal egal. Er teilt seine Emotionen mit seinen Jüngern. Er behält die Emotionen nicht nur für sich und zieht eine Maske auf und sagt, ja, das kriege ich schon alles so hin, sondern Jesus nimmt sich hier 3 Leute raus, 3 Leute seines Vertrauens, dem er seine Emotionen teilt. Und das, finde ich, ist auch nochmal irgendwie wichtig zu notieren, dass Jesus hier ein authentischer Leiter ist. Er kriegt zwar keine Panik und rennt weg, aber er zeigt seine Ängste und teilt seine Ängste, seine Sorgen und seine Nöte mit Leuten. Warum macht Jesus das? Warum zeigt Jesus seine Ängste seinen Jüngern? Die Jünger werden irgendwann Gemeindeleiter. Die Jünger werden irgendwann die Leute, die Gemeinde gründen und Gemeinde leiten. Und er möchte wahrscheinlich keine Leute haben, keine Jünger haben, die einfach sagen, hier, wir sind gefühllos, wir haben keine Ängste, wir haben unsere Emotionen alle immer im Griff, ja, die einfach ihre Emotionen nach unten drücken, ihre Emotionen verstecken, ja, emotionslos rüberkommen, weil ein Leiter muss immer Kontenance bewahren, ein Leiter darf keine Angst haben, ein Leiter muss so sein und so sein und so sein. So denken wir ganz stark auch in Deutschland. Ja, bloß keine Schwäche zeigen als Leiter. Bloß nicht zeigen, dass man verwundbar ist. Bloß nicht zeigen, dass man Angst hat. Bloß nicht zeigen, dass man Sorge hat. Bloß keine Emotionen zeigen. Muss immer der Coole sein. Und Jesus macht es hier anders und zeigt seinen Jüngern, immer zu, Emotionen gehört dazu, klar, teilt sie nicht mit allen, aber sucht euch Leute, mit denen ihr sie teilt. Und geht mit diesen Emotionen um, die da hochkommen. Und drückt sie nicht einfach weg. Wie man mit Gefühlen umgeht. Wie gehst du mit deinen Gefühlen um? Mit Angst, mit deinen Sorgen, mit Trauer, mit Neid, mit Wut? Zeigst du die auch mal? Vielleicht deinen engen Freunden? Oder steckst du die nur so weg und keiner sieht, wie du dich fühlst? Und innerlich bist du ganz traurig, weil keiner weiß, wie du dich fühlst? Ja. Oder bist du einer, der allen deine Gefühle zeigt, ja? Ob sie es wollen oder nicht, der andere Leute mit seinen Gefühlen belästigt. Das gibt es ja auch. Ja? Die kommen ständig und weinen und sind laut und machen Terreur und sind wütend, ja? Und stören richtig die anderen Leute mit ihren Gefühlen. Die haben ihre Gefühle auch nicht im Griff. Das gibt es ja auch. Ja? Was sehen die Jünger hier, wie Jesus mit seinen Gefühlen umgeht? Er sagt ganz klar und offen, hier, so fühle ich mich gerade. Ich habe große Angst, meine Seele ist betrübt. Und was macht er mit diesen Gefühlen? Er zeigt sie und geht ins Gebet. Jesus geht zu seinem Vater im Gebet und redet über das, was ihn Angst macht. Markus 14, 35. Jesus ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihn vorübergehen zu lassen. Aber, Vater, sagte er, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Hier steht, dass Jesus zu seinem Vater Abba sagt. Das ist sowas wie Papi. Ich habe mir vorgestellt, wie übersetzt du das jetzt mal hier in unsere Kultur, in unsere Gesellschaft, was Jesus hier macht? Was macht er mit seinen Gefühlen, was macht er mit seinen Ängsten? Mir ist da ein Bild eingefallen. Ja? Abba ist dieser persönliche, dieser Kosename in Aramäischen, den Jesus hier benutzt, ja? Den Leute zu ihrem Vater sagen, Papi. Ja? Was macht Jesus hier? Jesus macht das, was kleine Kinder machen, wenn die nachts schlecht träumen und richtig Angst haben. Dann gehen die zum Bett vom Papa und zur Mama und kommen dahin und sagen, Papa, ich habe Angst. Papa, ich kann nicht schlafen. Da ist ein Monster unter meinem Bett. Das macht Jesus hier. Jesus nutzt diese persönliche Ansprache und geht zum Bett seines Papis und sagt dort, ich habe Angst. Jesus bringt seine Gefühle, seine Emotionen zu Gott. Wie ist das, wenn du Ängste hast, wenn du Sorgen hast, wenn du Nöte hast? Wie betest du? Wie sprichst du mit Gott? Was für ein Bild hast du von Gott, wenn du zu ihm kommst? Ist das dieses vertraute Gefühl, du kommst zu deinem Vati ans Bett und zu deiner Mama ans Bett? Und dann tröstet er dich und nimmt dich mit rein, kuschelt noch mit dir, ja, macht dir vielleicht noch eine heiße Milch mit Honig. Was für ein Bild hast du, wenn du Ängste und Sorgen und Nöte hast von deinem Gott? Meinst du, wenn du zu Gott kommst, dann schickt dich wieder in dein Zimmer und sagt, ab ins Bett jetzt, damit musst du alleine klarkommen? Mach nochmal das Bild rein, bitte, am Anfang. Ist nicht von, genau. Was macht Gott? Gott schickt dich nicht weg. Gott tröstet dich. Rebecca hat es vorhin gelesen aus Jesaja 43. Ich bin der Herr, dein Gott. Und ich habe dich erwählt, Israel, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet bist und weil ich dich lieb hat. Das sagt Jesus zu dir. Und deswegen schickt er Jesus einen Engel. Das lesen wir dann in Lukas. Das lesen wir jetzt nicht in Markus. Ja. Gott nimmt dich mit ins Bett und tröstet dich in deinen Ängsten und deinen Sorgen. Aber ich glaube, was wir auch machen dürfen und was wir vielleicht nicht machen, weil wir manchmal was im Gebet vielleicht zu emotionslos sind, vielleicht, weiß nicht, ob das kulturabhängig ist, oder mir fällt das ziemlich häufig auf in Gebeten, wenn ich die höre, aber auch in meinen Gebeten, wenn ich die bete, das ist, dass wir gerne darum bitten, Herr, hilf mir hier, ich brauche jetzt deine Hilfe auf der Arbeit, da ist einer, der ist total doof, ja, ich bete für Entrückung, ja, oder dass er versetzt wird, ja, oder ich habe das und das Problem, ja, und ich bete dafür, ich will diesen Konflikt nicht haben mit diesem Menschen und ich bete dafür, dass er krank wird und ich diesen Konflikt nicht habe, das kann auch sein. Oder wenn ich Angst habe vor irgendetwas, vor einer Prüfung oder vor was weiß ich, dann bete mir, Herr, hilf mir in dieser Prüfung. Aber bist du mal hingegangen zu deinem Gott und hast gesagt, Papa, ich habe Angst, mal die Gefühle auszusprechen im Gebet. Ich habe Angst. Ich habe Sorge. Meine Seele ist zum Tode betrübt wegen dieser Situation. Klar kann man da noch bitten, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, ja? Er drückt ihn immer noch. Aber mal die Emotionen zu äußern, wirklich mal zu sagen, Herr, ich habe Angst oder ich bin wütend. Ja, der nervt, der Typ. Ich bin echt wütend. Gott, wo, die Emotionen mal zu sagen. Genauso, Herr, ich bin neidisch. Zu Gott können wir kommen mit unseren Emotionen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das, was die Jünger auch jetzt gelernt haben. Was macht Jesus mit seinen Emotionen? Er bringt sie zu seinem Vater, bringt sie zu seinem Gott, zu seinem Vati ans Bett. Weil da sind sie am besten aufgehoben. Wenn ich Ehekurse mache oder Eheberatung, manchmal, wenn Leute heiraten, dann kommen die zu mir und sagen, oder wollen von mir getraut werden, dann sage ich, hier, wir machen vorher aber so einen Prepared and Rich Test, ja, und dann machen die so einen Test und dann mache ich so einen Ehevorbereitungskurs mit dem. Und dann sehr häufig, was da angekreuzt wird, ist bei der Kommunikation, ich würde gerne mehr über meine Gefühle reden, das sagen beide, ja, beide haben dann so eine 5, also von 1 bis 5 ist so eine Skala, und 5 heißt so absolut, ja, ich möchte über meine Gefühle reden, das kreuzen beide meistens an, beide kreuzen das meistens an. Ja, und dann sehe ich das und dann steht da, ja, ich möchte über meine Gefühle reden, und dann frage ich die immer, hör mal zu, ihr habt das und das angekreuzt, warum macht ihr das denn nicht? Ja, ihr beide wollt über eure Gefühle reden, aber keiner macht's. Wie geht's mir gerade, meine Emotionen? Dann sag ich mal, mach das doch einfach. Komm, wir üben das jetzt mal. So, jetzt sagst du mal, wie du dich fühlst, ja, und dann sagst du mal, wie du dich fühlst und sagst mal, was dir wichtig ist und was deine Emotionen sind. Das ist immer komisch, aber die Leute kriegen dann die Idee und üben das. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch Gott unsere Emotionen einfach auch sagen. Es gibt hier noch eine weitere Lektion, die die Jünger von Jesus lernen dürfen, nämlich die Kraft für Herausforderungen in deinem Leben oder in ihrem Leben musst du dir im Gebet holen. Die Kraft für Herausforderungen in deinem Leben musst du dir im Gebet holen, wenn du sie bestehen willst. Ich finde, das ist hier diese Hauptaussage oder eine von dieser Lektion, was die Jünger an diesem Abend eigentlich lernen sollen. Mit Petrus, Johannes und Jakobus, das sind ja schon komische Typen, die schauen wir uns gleich mal ganz kurz an. Das sind ja eigentlich Knallfrösche, die Jesus sich hier mitgenommen hat. Diese alle drei, mit denen hat Jesus besondere Erlebnisse gehabt. Die hat er mit den anderen Jüngern nicht so gehabt. Ja, Petrus und Johannes und Jakobus sind Kameraden mit einem großen Mundwerk. Die sind mir sehr sympathisch. Ja. Petrus, Jakobus und Johannes sind die Größten unter den Demütigen. Ja, und immer gut, um eine Lektion zu erteilen. Und Johannes und Jakobus, sie werden von Jesus auch die Donnersöhne genannt. Warum wohl? Was meint ihr? Warum werden die Donnersöhne genannt? Wahrscheinlich waren sie sehr laut, ja, die konntest du schon vom Weiten hören, die waren noch gar nicht da. Ja, da hast du es schon gehört, da wusstest du schon, die kommen, weil die wahrscheinlich am Streiten waren und ja, richtig laut. Ja, ich gehe davon aus, dass jede Gemeinde Donnersöhne hat. Also sie hatten viel Temperament und die hatten auch viel Krach. Und die beiden kamen dann einmal zu Jesus, ganz bescheiden und demütig, und haben gesagt, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Und Jesus fragt, okay, was wollt ihr? Was soll ich für euch tun? Und sie sagten, wir möchten, dass du uns in deine Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen zu der rechten Seite und den anderen zur linken. Und wir möchten einfach hier, also wenn du in deinem Königsthron, auf dem Königsthron sitzt, im Königssaal, ja, da sind das die Ehrenplätze links und rechts, und die anderen Jünger, keine Ahnung, wo die sind, aber wir sind vorne bei dir auf dem Thron, ja, und wir sind ganz nah bei dir. Ganz demütig. Ja, und die anderen hatten auch überhaupt kein Problem damit, die anderen Jünger, die fanden das auch gut, ja, klar, setzt euch da oben hin, wir fegen so lang. Das ist schon krass, was für eine große Klappe. Und Jesus sagt, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Ihr habt auch keine Ahnung. Wenn ihr da oben hin wollt, ja, das wird kostspielig. Ja, ist ja schon kostspielig für mich. Und ihr wollt dann mit da oben hin. Und Jesus sagt, könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Was sagen die Jungs? Ja, klar. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Jesus hat da so geschmunzelt, gelacht. Ja, könnt ihr den Kelch, den ich trinken muss, trinken? Jesus betet gerade im Garten Gethsemane. Ja, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ja, er weiß, was ihn erwartet. Und 4 Kapitel vorher sagen die Jungs einfach, ja klar, können wir, überhaupt kein Problem. Hauptsache, wir sitzen neben dir, können wir alles ertragen. Und Jesus sagt, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken. Und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr auch empfangen. Aber es steht ihm nicht zu sagen, wer links und rechts sitzt. Also die beiden haben eine große Klappe. Haben sich viele Freunde unter den Jüngern gemacht. Und einfach eine große Klappe. Und vielleicht nimmt Jesus sie auch deswegen mit in Garten Gethsemane, damit die das erleben, damit sie da eine Lektion erteilt kriegen. Sowas mit Petrus. Petrus ist ja auch immer sehr stolz auf seine Demut. Und Petrus ist für mich auch ein absolut sympathischer Mensch. Ja, er trägt sein Herz auf der Zunge. Und ein paar Verse vorher lesen wir beim Abendmahl, wo Jesus sagt, hier, ich werde verraten werden und ich werde gekreuzigt werden und ich werde sterben. Das sagt Jesus alle und er sagt, ja, alle laufen weg. Alle, ich werde nachher alleine sein und alle laufen weg. Und dann sagt Petrus, nee. Ich, ja, ich weiß nicht, wie kann ich für die anderen reden? Ja, aber was mich angeht, also ich werde nicht wegrennen, ich werde da sein. Ich werde zu dir stehen. Und wenn es sein muss, gebe ich mein Leben für dich. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnet haben, sagt Jesus zu Petrus. Also Jesus ist schon auch witzig, so andererseits, er nimmt die mit der größten Klappe, nimmt er mit, die gesagt haben, hier, ich trinke den Kelch mit dir und ich werde dich nicht verleugnen, ich werde bei dir sein, nimmt sie mit, sie sind bei ihm und Jesus erteilt ihnen hier eine Lektion, am meisten lernen sie was über sich selbst. Sie sollen nämlich lernen, dass die menschliche Kraft, diese Gedanken, die sie haben, diese Vorstellungen, diese Wünsche und Träume, dass wir den Kelch trinken, dass wir dich nicht verleugnen, ja, dass sie lernen müssen, dass es aus menschlicher Kraft nicht möglich ist. Das, was sie gerade machen, was sie wollen. Sicherlich haben sie die Situation auch falsch eingeschätzt. Aber Jesus nimmt sie hier mit. Die Jünger schlafen ein. Die Jünger lassen Jesus alleine. Die Jünger sind Jesus keine Stütze, sie sind keine Hilfe. Sie sind nicht bei Jesus. Und Jesus sagt, als er wiederkommt und er erwischt sie schlafend, sagt er Simon, erstens spricht dann Simon an Petrus an und sagt, ja, kannst du nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Vorher willst du noch dein Leben für mich geben, aber jetzt kannst du nicht mal eine Stunde für mich wachen. Und dann sagt er, spricht sie alle an, betet für euch, damit ihr, wenn ihr in Versuchung geratet, dass ihr besteht. Was sind Versuchungen? Wenn man sich das griechische Wort anguckt, sind die Versuchungen, sind das so, ist das eine Probe, ist das ein Test? Man könnte auch sagen, das sind so Herausforderungen. Jesus sagt, betet für euch selbst, ja, dass ihr, wenn die Herausforderungen kommen in eurem Leben, dass ihr besteht. Denn das Fleisch ist schwach, oder der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Unsere menschliche Natur ist schwach. Wir brauchen eine Kraft, die nicht aus uns kommt, um diese Herausforderungen in unserem Leben zu bestehen. sag mal, auch wir stehen immer wieder vor Herausforderungen in unserem Leben. Du stehst in deinem Leben immer wieder vor Herausforderungen. In deiner Ehe, in deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deinen Verwandten, in deinem Beruf oder in der Gemeinde. Und Herausforderungen können ganz unterschiedlich sein. Hier die Herausforderung für die Jünger waren, dass sie Jesus beistehen, dass sie für Jesus beten, dass sie nicht nachher weglaufen, so wie sie es gemacht haben. Deine Herausforderungen können ganz unterschiedlich und individuell sein. Vielleicht ist eine Herausforderung für dich, dass du Jesus bekennst auf der Arbeit oder sonst irgendwo. Oder dass du eine richtige Entscheidung triffst, ja, die Menschen, die Jesus nicht kennen, total doof finden, aber die richtig und gut ist. Und auch für uns als Christen kommen immer mehr Herausforderungen, Anfechtungen in unserer Gesellschaft. Wir kommen immer mehr, weil unsere Gesellschaft sich verändert. Ende des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 20. Jahrhunderts war es so, wenn du nicht in die Kirche gegangen bist, dann hast du nicht die guten Jobs bekommen. Da haben die gesagt, die haben dich gefragt, in welcher Kirche bist du? Ja, bei einem Vorstellungsgespräch, wenn du irgendwo arbeiten wolltest, in welcher Kirche gehst du, wo gehörst du hin? Ja, wo können wir dich einordnen? Da hast du sonst diese Arbeitsplätze nicht bekommen oder Wohnungen nicht bekommen, ja, wenn du nicht irgendwo dazugehörig warst. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da haben die Geschichte mit Gott ist dann immer mehr verloren gegangen in unserer Gesellschaft. Aber was sie noch geliebt haben, war die christliche Ethik. Nach dem Krieg liebten sie noch die christliche Ethik. Sie liebten die Bergpredigt, weil sie für die Gesellschaft nützlich waren, fürs Zusammenleben. Und jetzt leben wir in der Postmoderne, oder manche sagen, wir leben sogar in der Postmoderne. Und in unserer Kultur ist fast wie im alten Rom. Die Menschen sind polytheistisch eingestellt, sie haben viele Götter. Man nennt es auch die Cafeteria-Religion. Die Menschen bauen sich ihre Religion zusammen. Ja, die können an Buddha glauben, ja, die können an Allah glauben, die können an Gott glauben, die können, was weiß ich, woran glauben, ja, an die Märchenfee und an Einhörnern, das geht alles. Und man baut sich so seine eigene Religion zusammen. Und man baut sich so seine eigene Ethik zusammen. Und was jetzt passiert ist, dass jetzt die christliche Ethik, die sie vorher alle ganz toll fanden, dass jetzt die christliche Ethik zur Gefahr wird für die Gesellschaft. Ganz spannende Geschichte. Wir leben gerade in einer Zeit, wo die christliche Ethik, das, was die Bibel lehrt, wie wir leben sollen, zur Gefahr für diese Gesellschaft wird, in der wir leben. Wir sind gerade am Anfang in diesem Veränderungsprozess hier in Deutschland. Das ist eine große Herausforderung, die wir als Christen haben. Ganz speziell in den ethischen Fragen zur Sexualität, aber auch zur sozialen Gerechtigkeit, zur Wirtschaftsethik und anderen Dingen. Und ich glaube, wenn wir uns als Gemeinde oder als Christen nochmal Gedanken machen, wenn Jesus sagt, bleibt wach und betet für euch, dass ihr nicht in Versuchung geratet, wir Christen in unserer Zeit können heute auch in diesen Prüfungen, diesen Versuchungen geraten. So, wir können in die Versuchung geraten, in der Ethik, dass wir Kompromisse machen, weil der soziale Druck so hoch ist, dass wir ethische Gesichtspunkte, dass wir die über Bord werfen, weil der soziale Druck so hoch wird, weil es nicht in ist, weil wir Angst haben um das System, weil wir Angriffe erleben. Wir stehen auch vor der Herausforderung, dass wir Menschen in unserer Region, eher Orientierung geben müssen, als denen zu sagen, wofür wir nicht sind. Wir stehen vor der Herausforderung, als Christen Menschen liebevoll zu begegnen, anstatt Menschen zu verachten. Besonders Menschen, die eine andere Ethik haben als wir. Menschen, die andere Götter haben als wir. Was passiert sehr häufig, dass Christen diese Menschen verachten, nicht liebevoll begegnen. Und ich glaube, wir müssen um Kraft beten, dass wir diesen Versuchungen einfach widerstehen, Menschen nicht liebevoll zu behandeln, weil wir denken, wir haben es kapiert und die nicht. Wir sind die Guten, die sind die Bösen. Ich glaube, wir müssen dafür beten, dass wir Kraft kriegen, dass wir eine klare Sicht von Ethik haben, eine klare Sicht von dem, was Jesus will und dass wir auch dafür einstehen. Aber wir müssen auch dafür beten, dass wir liebevoll den anderen begegnen und dass wir eine Sehnsucht haben, dass Menschen heimkommen zu ihrem Vater, dass wir ein gebrochenes Herz haben und Menschen in ihrer Verlorenheit sehen und nicht nur in ihrer Ethik. Ich glaube, wir sollten dafür beten, dass wir in diesem 21. Jahrhundert, dass die Kirche, dass die Gemeinden nicht eine Festung wird, ja, wo man sich von außen abschüttet, wo man sagt, wie, das ist die böse Welt und wir sind die Guten hier drinne, sondern dass wir eher ein Leuchtturm werden. Ich glaube, die Aufgabe der Gemeinde, gerade im 21. Jahrhundert, ist, dass wir Orientierung geben und Menschen liebevoll in ihren Scheitern, in ihren Problemen, in ihren Lebenssituationen einfach begegnen. Ich glaube, das ist es, was Jesus von uns will. Und ich sage euch, wir werden scheitern. Wir werden Menschen nicht liebevoll behandeln. Wir werden Menschen verachtend gegenüberstehen, wir als Christen. Wir werden scheitern. Wir werden unsere christliche Ethik in manchen Teilen über Bord werfen, weil wir den sozialen Druck nicht aushalten werden. Wir werden Kompromisse machen, weil wir bloß nicht anecken wollen. Ich sage euch, wir werden scheitern. In 10, 20 Jahren, wir scheitern alle. Ich persönlich scheitere. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Jesus ist nicht gescheitert. Jesus hat das getan, was er tun musste. Er hat gebetet, er ist zu seinem Vater gegangen, er hat gesagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus hat das durchgezogen, hat da keinen Kompromiss gemacht. Und Jesus ist den Menschen liebevoll begegnet. Liebevoll für uns. Und das ist, glaube ich, das, was Jesus für uns getan hat. Das feiern wir am Ostern. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wenn ich so sehe, wie du mit den Jüngern umgegangen bist, dass du ihnen ja einfach auch die Gefühle gezeigt hast, dass du ihm bei ihnen warst, dass du ihnen einfach gezeigt hast, was es bedeutet, ein authentischer Leiter zu sein. Aber auch, dass du ja diese Krawallbrüder genommen hast, ihnen gezeigt hast, auch, dass auch wenn sie versagen, dass du sie trotzdem lieb hast. Und dass du ihnen gezeigt hast, wie wichtig es ist, einfach mit dir verbunden zu sein, dass du ja einfach, dass es einfach nur von dir Kraft gibt, ja, diese Versuchung, dass wir die widerstehen können. Aber dass es auch ja, Vergebung gibt, wenn wir den Versuchen widerstehen, wenn wir scheitern werden als Gemeinde, wenn wir scheitern werden als ja, einzelne Personen. Ja, und da danke ich dir für, dass wir das einfach erleben dürfen. Ich danke dir dafür, dass du ja, für uns ans Kreuz gegangen bist und dass du nicht gescheitert bist. Ich danke dir ja, einfach, dass wir das einfach von dir lernen dürfen, Herr. Amen.